herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. China, das Land der Mitte und der Rätsel. Weltmacht auf der einen, weitgehend unbekannt auf der anderen Seite. Wie ticken die Chinesen? Wie leben sie? Wovon träumen sie? Und was steht in ihrer Machtagenda? Lea Sahai ist Norddeutsche und profunde China-Kennerin. Mit 16 war sie zum Schüleraustausch in Peking. Jetzt ist sie seit 8 Jahren China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Sie hat den Vergleich, spürt und beobachtet die Entwicklung, die das Land in den letzten 20 Jahren erfahren hat und sagt, der chinesische Traum ein Albtraum. Wir reden drüber. Herzlich willkommen, Lea Sahai. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke.
Lea, du bist jetzt seit 8 Jahren in China, in Peking, reist natürlich auch durchs Land. Deine Heimat ist aber Rendsburg. Jetzt mal wieder zu Hause zu sein, wie fühlt sich das an?
Es verändert sich in China sehr viel. Ich würde sagen, in Deutschland deutlich weniger insofern. Aber ich freue mich natürlich trotzdem immer, zu Hause zu sein, die Familie zu sehen und schleswig-holsteinische Luft zu riechen, zu atmen.
Gibt es so ein Lieblingsgericht, wenn du nach Hause kommst? Meine Mutter fragt immer, was willst du denn essen? Wie ist das bei dir? Was wünschst du dir?
Sie macht immer Schweinsbraten. Heimlich hoffe ich immer, ich krieg Senfeier.
Okay, vielleicht hört sie jetzt ja zu und die Senfeier stehen dann schon wieder auf dem Tisch, wenn du nach Hause kommst. Du bist ja gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Charlotte, die Jüngste, ist jetzt erst 4 Monate alt. Kennen die Eltern, kennt die Familie das Kind schon?
Achso, die wird jetzt der Reihe nach den Schwiegereltern und den verschiedenen Verwandten vorgestellt. Gerade fährt sie hier ums Studio im Kreis. Genau, es sind einige spannende Wochen jetzt erstmal hier.
Du hast ein China-kritisches Buch geschrieben. Jetzt hört man immer, es ist gar nicht so leicht, wenn man so ein Buch geschrieben hat, sich dann wieder in China zu bewegen. Hast du da Befürchtungen, Ängste? Oder?
Ja, also eigentlich nicht. Ich habe das aufgeschrieben, was ich erlebt habe. Und ich denke, jeder kann das Buch lesen und sich dann irgendwie selbst denken. Der Vorwurf kritisch kommt ja von chinesischer Seite. Mhm. Ich glaube, ich habe das aufgeschrieben, was ich gesehen habe. Und ich denke, das ist für viele Leute auch interessant.
Wann geht's zurück?
In einigen Wochen.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Spontan Arzttermine absagen. Gibt es das, Lea, in China auch? Oder was würden die Chinesen sagen, wenn sie hören, dass es das bei uns gibt?
In China ist das Gesundheitssystem, steht ja extrem unter Spannung. Und die Leute müssen eher dafür kämpfen, dass sie einen Arzttermin bekommen. Teils reisen die Leute tagelang aus anderen Provinzen nach Peking, um dann Spezialisten zu sehen. Also ich glaube, die Vorstellung, zu einem Spezialisten gehen zu können und dann nicht aufzutauchen, ist aus chinesischer Sicht nur schwer vorstellbar.
Ist da vielleicht auch ein anderer Respekt von dem Termin, den wir gemacht haben, von Ärzten?
Na, ich glaube schon, dass die Leute wissen, dass es eben die Ressourcen sehr begrenzt sind und sie natürlich ein großes Interesse haben, irgendwie die Möglichkeit zu sehen, einen Arzt zu besuchen. Insofern, ich habe zumindest bisher nicht gehört, dass die Leute wirklich dann irgendwas buchen und dann nicht kommen.
Lea Sahai, China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, ist heute unser Gast und Christine Donau stellt dich vor.
Sie ist tief eingetaucht in die chinesische Seele. Auslandskorrespondentin Lea Sahai. Die Journalistin berichtet seit 8 Jahren aus dem Reich der Mitte. Vor fast 20 Jahren erlebte sie China erstmals als Austauschschülerin. Seitdem hat sie das Land nicht mehr losgelassen. Einst bitterarm, dann der rasante Aufstieg zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Doch das Wohlstandsversprechen der kommunistischen Partei, es wackelt. Die Pandemie und die rigide Null-Covid-Politik haben tiefe Spuren in der Volksseele hinterlassen. Zwangsmaßnahmen einer Diktatur, ohne Rücksicht auf die Menschen und die Wirtschaft. Bald feiern sie in der Volksrepublik wieder den Jahrestag. Und das Mantra von Staatschef Xi Jinping wird vermutlich so lauten wie vor der Pandemie.
Keine Macht kann den Status unseres großen Vaterlandes erschüttern. Und keine Macht kann den Fortschritt des chinesischen Volkes und der chinesischen Nation aufhalten.
Doch der chinesische Traum vom Aufstieg könnte bald ausgeträumt sein. Das jedenfalls befürchtet Lea Sahai.
Lea, bevor wir über das neue China reden, würde ich gerne ein bisschen was über die junge Lea erfahren. China im Schüleraustausch zum ersten Mal erlebt, mit 16. Da frage ich mich natürlich, wieso bist du auf China gekommen damals?
Ich hatte irgendwie schon ganz früh die Idee, ich möchte ins Ausland gehen. Und so der wichtigste Gedanke war irgendwie, ich möchte nicht irgendwo hingehen, wo alle hingehen. Viele gehen natürlich in die USA oder nach Neuseeland oder Australien. Dann kriegt man von der Austauschorganisation so einen großen Zettel. Da stehen dann alle Länder drauf, wo man hingehen kann. Man soll ankreuzen, was kann man sich vorstellen. Und ich war irgendwie, hatte damals die Idee, ich kreuze mal alles an und sage, es ist mir eigentlich egal. Dann hat die Austauschorganisation angerufen und hat gesagt, niemand möchte nach China, kannst du dir das nicht vorstellen? Dann habe ich irgendwie leichtsinnig gesagt, ach, ich habe ja gesagt, es ist egal wohin. Und dann ist es tatsächlich China geworden.
Aber du hast kein Chinesisch gesprochen, oder?
Ich habe kein Chinesisch gesprochen und ich erinnere mich noch sehr gut daran. Wir sind mit dem Flugzeug geflogen, dann mit dem Bus in Richtung Peking vom Flughafen. Und wir fuhren so auf der Schnellstraße und das erste Schild kam. Natürlich mit chinesischen Schriftzeichen und ich konnte nichts lesen. Und ich habe gedacht, oh, das weiß nicht, ob ich mir das gut überlegt habe.
Was haben denn deine Eltern gesagt, als du mit der Idee kamst, China? Das ist ja doch Rendsburg weit weg.
Ja, ich erinnere mich, dass sie auf jeden Fall sehr nervös waren. Aber ich glaube, ihnen war relativ schnell klar, dass es schwierig wird, es mir auszureden. Insofern haben sie es dann auch unterstützt. Aber es war schon ein großer Schritt. Damals gab es ja noch nicht so richtig Internet. Ich habe meine Eltern, glaube ich, damals einmal im Monat angerufen. Ich hatte dann immer so einen kleinen Zettel, habe aufgeschrieben, was ich da alles irgendwie erlebt habe, was ich unbedingt erzählen wollte. Dann haben meine Gasteltern mir so eine kleine Telefonkarte gekauft und dann konnte ich so lange reden, bis das Geld alle war. Also ja, aber ich glaube, ich habe es bisher nicht bereut.
Und deine Mama hat, glaube ich, sogar ihr Sparkonto aufgelöst, um dir diesen Traum zu erfüllen, oder?
Genau, also sie hatte irgendwie, ich glaube, nach dem Abitur so ein kleines Sparkonto angelegt, jeden Monat immer was zurückgelegt. Und als es dann irgendwie soweit war, hat sie gesagt, wenn das dein wirklicher Wunsch ist, dann erfülle ich dir den Traum. Und das war natürlich eine tolle Chance.
Ich finde das sehr mutig, vor allem, wie du sagst, man hat ja damals vielleicht noch nicht unbedingt Videocalls gemacht. Du wusstest eigentlich gar nicht so richtig, wo du da hinkommst. Auch diese Familie, was wusstest du über die und was hattest du für Bilder im Kopf über das Land oder über dein Leben dann, über dein Jahr dort?
Ja, also ich erinnere mich gut, ich bin dann bei der chinesischen Gastfamilie angekommen. Man kriegt so einen kleinen Informationszettel, da steht so ein bisschen drauf, was sie machen. Das war so eher so diffus. Als ich dann bei denen angekommen bin, hatten die wiederum ein riesiges Bild von mir ausgedruckt und schon mal ins Regal gestellt. Von meiner Konfirmation, da hatte ich so ganz aufwendige Locken mir machen lassen. Dann kam ich da durch die Tür und sie waren total enttäuscht, dass ich keine Locken habe. Sie wollten unbedingt eine Ausländerin mit Locken haben und das tat mir dann ganz fürchterlich leid. Aber ja, ich wusste nicht viel, aber meine Gasteltern, die leider selbst auch kein Englisch sprechen konnten, also am Anfang waren wir so ein bisschen lost in translation auf beiden Seiten, haben sich aber gleichzeitig total viel Mühe gemacht. Ich hatte so ein ganz kleines Langscheid-Wörterbuch dabei und mein Gastvater saß immer dann auch auf so einer Couch und hat dann immer so jedes Wort nachgeguckt und hat mir dann immer versucht, chinesische Geschichte zu erklären. Also es hat einige Monate gebraucht, bis wir uns besser verstanden haben.
Ja, vor allem Aussprache und so ist ja auch nicht leicht für jemanden wie uns, die das eben nicht bei Native Speaking sind.
Genau, ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der ist 2,5, der sammelt das auf dem Spielplatz auf, dem fällt es überhaupt nicht schwer. Aber das dann noch mal spät zu lernen, ich war dann 16, es ist mir sicher ein bisschen leichter gefallen, aber wirklich noch mal muttersprachig das zu lernen, so wie mein Sohn jetzt, das ist fast unmöglich.
Und wie hast du das Land selbst erlebt? Weil man hat ja Bilder im Kopf, wenn man in so ein Land fliegt, fährt. Was hast du gedacht und erwartet und wie war es dann?
Also 2007 und 2008 war insofern ein total besonderes Jahr, weil das Jahr vor den Olympischen Spielen war, den großen Sommerspielen. Und für China war das ein ganz besonderer Moment. Das war wie so eine Coming-out-Party. Und es gab nichts Wichtigeres, als dass diese perfekte Inszenierung funktionieren würde. Man hat im Prinzip ganz Peking auf den Kopf gestellt. Alles wurde sauber gemacht. Die armen Leute wurden irgendwie vor die Tore der Stadt verbannt. Überall hatte man Blumenkübel, alles wurde gebaut, alles wurde hübsch gemacht. Also es war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Und ich war auch so ein bisschen, ich war so die Vorhut dieses großen Spektakels. Ich wurde überall rumgeführt, ich wurde überall so vorgezeigt. Wir haben hier schon mal einen Ausländer, der ist schon mal gekommen und im nächsten Sommer geht es ja groß los. Und meine Klassenkameraden zum Beispiel hatten fast in jedem Unterricht ging es dann darum, dass man lernen sollte, wie man einem Ausländer China erklärt. Also wie sagt man auf Englisch Platz des himmlischen Friedens, also wie erklärt man einem Ausländer die große, lange chinesische Geschichte. Also war eine unglaublich spannende Zeit und Peking, China war insgesamt unheimlich nervös, ob eben dieses Treten auf die Weltbühne als ein Land, das jetzt wieder stark ist, jetzt wieder jemand ist, ob das gelingen würde.
Du warst 16 und du hattest ja auch in der Gastfamilie eine Gastschwester, die im gleichen Alter war. Mit 16 hat man ja Lust auszugehen, Diskotheken. Wie ist das für junge Menschen, für dich damals gewesen?
Also meine Gastfamilie war eher traditionell. Pekinger sind häufig ein bisschen traditioneller. Und meine Eltern waren, also meine chinesischen Gasteltern waren extrem streng mit uns, würde ich sagen. Als chinesischer Schüler muss man ja sehr viel lernen. Also man geht irgendwie morgens um 7 zur Schule, sitzt da 10, 12 Stunden, lernt den ganzen Tag, kommt dann nach Hause, ist mit der Familie und macht dann eigentlich direkt Hausaufgaben. Also meine Gastschwester hat teils bis Mitternacht dann nochmal Hausaufgaben gemacht. Ich durfte immer ein bisschen früher ins Bett gehen. Aber der Druck ist enorm groß und eigentlich das ganze Jahr lang, da gab es keine Partys, da trifft man seine Freunde nicht. Für mich war das total eine total irre Erfahrung, weil man ja als junger Mensch in Deutschland, ich habe damals in einem Verein mich engagiert, war da Kassenwart, habe Geld verantwortet.
Fußball gespielt.
Habe Fußball gespielt, bin da selbst hingeradelt, haben sich meine Eltern auch keine Sorgen gemacht. Und das ist in China völlig unvorstellbar. Also in China gelten junge Menschen eigentlich als Kinder. Das ist auch nicht so richtig relevant, was sie wollen, was sie denken. Ich war immer irritiert, am Wochenende zum Beispiel, meine Gasteltern dann immer irgendwie einen Ausflug geplant, aber man wusste nie, was der Ausflug eigentlich genau beinhaltet. Ich erinnere mich einmal daran, das war dann ein Kurzurlaub, da waren wir 3 Tage unterwegs und ich dachte, wir gehen zum Mittagessen. Ich hatte keine Unterhose dabei und auf einmal fuhren wir irgendwie so aus Peking raus und ich fragte, was machen wir denn eigentlich? Man musste keine Sorgen machen, wir haben uns das schon alles gut überlegt.
Aber hat es dir trotzdem gefallen, obwohl es so reglementiert war und auch der Druck so spürbar war, auch wenn er nicht so direkt auf dir lag, sondern mehr auf der Schwester, der Gastfamilienschwester, warst du trotzdem glücklich oder warst du auch froh, dass es nur 10 Monate sind und dann wieder heimzukommen?
Also für mich war das natürlich eine total einschneidende Erfahrung. Und ich finde jetzt zurückblickend, habe ich da total von profitiert. Also ich meine, was ich halt erlebt habe, diese jungen Leute in China haben halt unheimlich hart arbeiten müssen. Ja, sie haben immer diesen Traum, ja, wenn man hart arbeitet, schafft man es vielleicht an der Universität, schafft man es vielleicht in ein gutes Leben. Und sie sind unheimlich dankbar für die Chance, in die Schule zu gehen. Und als deutscher Schüler, wo irgendwie alle immer nur warten, dass die Schulglocke klingelt, ist das natürlich eine ganz andere Erfahrung. Und ich habe das als total bereichernd erlebt, ein Land zu sehen, wo die Leute deutlich weniger haben, man aber sehr dankbar ist und sehr, sehr hart arbeitet, fleißig ist. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich dann natürlich total von profitiert von dieser Erfahrung. Mhm.
Also China, ich habe es zu Beginn gesagt, ist für viele ein großes Rätsel, aber es ist ja immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist einer unserer wichtigsten Handelspartner hier in Deutschland. Allein letztes Jahr wurden Waren im Wert von mehr als 250 Milliarden Euro zwischen Deutschland und der Volksrepublik gehandelt. Zum einen produzieren wir dort direkt, zum anderen beziehen wir natürlich Ware im großen Stil. So auch das Unternehmen in Friesland, bei dem Anbrit Backenbüll für uns war.
Schrauben am Fließband. Bis zu 1000 Photovoltaikmodule montiert das Team im hybriden Energiepark Sande in Niedersachsen momentan täglich. Projektleiter Christoph Cordes kontrolliert das Timing, denn der Zeitdruck wächst.
Je später wir im Jahr sind, erstens werden die Tage kürzer, zweitens wird das Wetter schlechter. Und das ist natürlich ein absolutes Damoklesschwert, was hier hängt.
Günstiger grüner Strom aus der Region für die Region. Unter anderem für die Produktion von Wasserstoff. Das ist die Idee des hybriden Energieparks Sande. Gelingen soll das mit einem Mix aus Wind- und Sonnenenergie. Doch hier geht nichts ohne das Reich der Mitte.
Das sind Photovoltaikmodule aus China. Diese Paletten werden per Lkw geliefert. Hier kommen pro Tag teilweise mehrere Lkw-Ladungen an.
Mehr als 143.000 Paneele haben sie hier bislang verbaut. Rund 60.000 kommen sukzessive dazu. Der Grund, die Module aus China zu beziehen, liegt für den Geschäftsführer auf der Hand. Der Kostendruck, der auf dem Unternehmen als Stromerzeuger lastet.
Die chinesischen Unternehmen haben sich sehr darauf fokussiert, günstige Module in hoher Qualität und in hoher Anzahl zu produzieren. Momentan sind die chinesischen Unternehmen absolut führend in dem Bereich, dass wir günstigen Strom produzieren können.
Es fehle an europäischen Produzenten, die in dieser Größenordnung und Qualität mithalten könnten. Chinesische Unternehmen hätten sich dagegen schon vor längerer Zeit auf den Bereich spezialisiert.
Das war anfangs eine Herausforderung, natürlich mit anderen Kulturkreisen so hohe Qualität herzustellen. Aber man muss dazu sagen, über die letzten Jahre haben wir mit China und den chinesischen Herstellern eine extrem zuverlässige Lieferkette hinbekommen. Und die Chinesen achten auch sehr, sehr darauf, dass sie niemals Vertrauen verspielen.
Vertrauen pflegen. Darum ging es auch bei der China-Reise von Ministerpräsident Stefan Weil im Mai dieses Jahres. 5 Tage ging es für ihn und eine niedersächsische Wirtschaftsdelegation durch das Land. Auch Maximilian Graf von Wedel war dabei.
Also angefangen in Shanghai, hatten mehrere Empfänge, zum Beispiel der Umweltminister für Shanghai und Region. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
Für den Unternehmer ist es nicht die erste China-Reise, doch auch er sammelt neue Einblicke.
Auch spannend an der Delegationsreise in China, dass viele der Unternehmen deutschsprachige haben. Also die Chinesen haben sich sehr darauf eingestellt, unsere Kultur zu erlernen in Teilen und dann sich sozusagen da als Bindeglied immer Menschen einzusetzen, die beide Kulturkreise kennen.
Denn der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geht es nach wie vor ums Wirtschaftswachstum. Aber auch am Aufstieg zur Hightech-Nation arbeitet die Partei.
Was mich am meisten überrascht hat, ist die Geschwindigkeit der Chinesen und die Offenheit, um über neue Themen zu sprechen, neue Produkte. Die Chinesen bauen in einer Geschwindigkeit erneuerbare Energien auf, relativ zu uns, da kommen wir gar nicht mit.
Für Friesenelektra bleibt der asiatische Handelspartner deshalb wohl auch in Zukunft alternativlos. Denn die verlängerte Werkbank Europas ist China schon lange nicht mehr.
China als Handelspartner, haben wir gerade gehört, zuverlässig, schnell, technologieoffen, deutschsprachig, kostengünstig, ist ja ein durchweg positives Zeugnis, was das niedersächsische Unternehmen hier ausstellt. Überrascht dich das?
Also ich glaube, wenn man die letzten Jahre nach China blickt, muss man erstmal, bevor man mit der Kritik kommt, natürlich sagen, die chinesische Regierung, die Unternehmen haben auch sehr viel richtig gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich 2016 als Korrespondentin der Wirtschaftswoche nach China gegangen bin, war ich irgendwann mal in Shenzhen, das ist eine Stadt an der Grenze zu Hongkong im Süden des Landes. Und da hat man innerhalb von kürzester Zeit die Busse in der Stadt von Dieselbussen auf E-Busse umgerüstet. Und zwar nicht ein, zwei oder 100, sondern 17.000. Und das ist, glaube ich, die Geschwindigkeit, die wir gerade im Beitrag gehört haben. Also die Chinesen schauen immer erstmal nach Lösungen und nicht nach Problemen. Mhm. Und die chinesische Regierung hat eben in manchen Branchen erkannt, dass es hier ein Potenzial gibt, an der westlichen Konkurrenz vorbeizuziehen. Mhm. Genau das sieht man jetzt gerade in der Automobilbranche. Als ich angefangen habe als Korrespondentin, erinnere ich mich gut daran, dass bei Automessen zum Beispiel die Vertreter von Volkswagen und BMW das unheimlich lustig fanden, dass die Chinesen mit ihren Autos sich dahingestellt haben, die weit davon entfernt waren, perfekt zu sein. Da hat man immer gescherzt, das sind rollende Reisschüsseln. Und ganz besonders fanden die deutschen Vertreter immer lustig, dass die Chinesen so sehr auf Software gesetzt haben. Da hieß es immer, wer will denn Software im Auto haben? Und also da hat man, glaube ich, schon auf deutscher Seite eine gewisse Arroganz gehabt. Und die Chinesen haben sehr ernsthaft und mit unfassbaren finanziellen Ressourcen von staatlicher Seite agiert. Und das Ergebnis sieht man, glaube ich, heute. Mhm.
Aber dass die Zusammenarbeit so gut ist, hat mich jetzt auch zum Teil gewundert, weil man hat ja Klischees im Kopf von wegen Zusammenarbeit eher schwierig, andere Vorstellungen. Man muss aufpassen, dass Patente nicht kopiert oder sogar geklaut werden. Wie schätzt du diese Zusammenarbeit Deutschland und China ein?
Wirtschaftlich? Naja, also ich finde erstmal, dass es sozusagen von chinesischer Seite großes Interesse gibt zu lernen. Das ist ja erstmal ein großes Kompliment. Das wurde ja gerade auch im Beitrag gesagt. Ich erlebe auch in China unheimlich viele junge Leute, die nicht nur exzellent in den Naturwissenschaften zum Beispiel sind, sondern auch sehr fleißig die Sprache zu lernen. Die haben großes Interesse daran zu lernen, wie ist Deutschland in den letzten Jahrzehnten gewachsen. Ich glaube, sie wollen nicht eins zu eins alles kopieren. Es gibt da ganz klar eine Vorstellung, einen eigenen chinesischen Weg zu wählen. Aber sie sind enorm gut da drin, zu lernen und zu schauen, was in anderen Ländern gut funktioniert hat und das eben auch zu den eigenen Vorteilen zu nutzen.
Und davon profitieren sie jetzt. Die Volksrepublik wird in diesem Jahr 75 Jahre alt und 12 Jahre davon regiert jetzt Xi Jinping, der ja mit einem großen Wohlstandsversprechen angetreten ist. Wie ist das Leben in seinem neuen China? Was von dem Versprechen ist eingetreten?
Ja, also ich bin ja 2007 das erste Mal da gewesen und meine Klassenkameraden hatten die ganz klare Vorstellung und den Traum, wenn sie es an eine gute Universität schaffen, dann von dort auch in einen Job, in ein Büro zu schaffen und damit in die chinesische Mittelschicht. Also diese Vorstellung, mir wird es besser gehen, wenn ich hart arbeite und mir wird es auch besser gehen als meinen Eltern, ist so eines dieses grundsätzliche Versprechen eigentlich gewesen, was sich in den letzten Jahrzehnten seit der Eröffnungspolitik unter Deng Xiaoping auch immer erfüllt hat. Und jetzt im Moment sieht man gerade diesen Umbruch und das hat sehr viel mit dem Machtanspruch und der Politik von Xi Jinping zu tun. Ich bin 2016 wieder nach China gekommen, 2012 hat er angefangen und im Prinzip hat er in allen Bereichen das Leben in China umgekrempelt. Er hat ganz systematisch alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wieder unter Kontrolle gebracht. Es ist angefangen mit der Zivilgesellschaft, mit der Wirtschaft, mit der Politik. Xi Jinpings Machtanspruch ist im Prinzip, die Partei regiert über alles. Und das ist ein ganz grundsätzlicher Kurswechsel. Deswegen, es gibt immer noch viele Unternehmer, die sich ja sehr optimistisch nach China blicken. Aber auch in China gibt es eine große Sorge darüber, dass eben dieses Staatsverständnis von Xi Jinping auch bedeutet, dass, wenn es politisch andere Interessen gibt, die Wirtschaft erstmal zurücksteht. Und in den letzten Jahren ging es eigentlich immer nur um die Wirtschaft. Also der E-Auto-Aufstieg, der Aufstieg. Genau, das war alles möglich, weil die Partei sich rausgehalten hat. Also die Kommunistische Partei dreht es ja andersrum. Die sagt, nur weil es uns gibt, war das möglich. Ich würde immer sagen, weil es die Chinesen gibt und die Chinesen enorm klug und fleißig sind, war das alles möglich. Die Partei hat sich rausgehalten. Jetzt mischt sie sich wieder überall ein und die wirtschaftlichen Folgen spürt man davon.
Das heißt, dass China heute ist auch ein ganz anderes als das, was du zu Zeiten eines Schüleraustauschs erlebt hast.
Also für mich der größte Unterschied, ich bin ja sehr herzlich empfangen worden und die Chinesen waren unheimlich stolz. Auch mein Gastvater war ein sehr stolzer Chinese, der mir viel von der chinesischen Geschichte erzählt hat. Aber das, was ich erlebt habe, war Patriotismus. Mhm. Und ich glaube, was man heute unter Xi Jinping erlebt, ist Nationalismus und ein inzwischen sehr enthemmten, sehr aggressiven Nationalismus, der in gewissen Teilen eben auch eine ideologische Lehre ersetzen soll. Also jeder in China weiß, dass es da keinen Marxismus gibt und keinen Sozialismus. Deswegen bläst man das alles so ein bisschen auf und sagt, wir, die Nation, sind wieder stark. Die da draußen gönnen uns unseren Erfolg nicht. Wir Chinesen müssen zusammenstehen. Und damit gelingt natürlich ganz gut. Es wird immer wieder von der Verteidigung des chinesischen Volkes gesprochen. Es geht natürlich eigentlich um den Machterhalt der Kommunistischen Partei, aber wenn man das vermischt, ist jede Kritik an der Kommunistischen Partei eine Kritik am chinesischen Volk und das ist natürlich ein Machtinstrument.
Dein Buch heißt ja auch das Ende des chinesischen Traums. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass die Chinesen, der Chinese, ich meine, es gibt auch sehr reiche Chinesen, aber ich sag mal Mittelstand, den Albtraum erlebt, spürt?
Also ich versuche in dem Buch so ein bisschen zu erklären, aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei Träume. Es gibt einmal den politischen Traum. Xi Jinping träumt davon, dass man bis 2049 wieder eine Weltmacht ist. Er träumt ja auch davon, Taiwan wieder ein Teil der Volksrepublik zu machen. Ich glaube, was die Chinesen träumen, ist eigentlich, sie träumen von einem guten Leben. Sie träumen davon, sich ein Auto zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen. Sie träumen auch davon, sich einen Besuch beim Arzt leisten zu können. Und mit den zunehmenden wirtschaftlichen Problemen, man hat eine Immobilienkrise, man hat nicht mehr so viel Geld. In den letzten Jahren wurde unheimlich viel Unsinn gebaut. Wir gucken ja immer bewundert nach China. Ach, die Chinesen können so schnell Brücken bauen und Straßen bauen. Die führen aber häufig ins Nirgendwo. Und jetzt zeigt sich, dass das Investitionen waren, die sich eben nicht rentieren. Und gerade im Moment, ich würde so beschreiben, im Buch spreche ich von den drei großen Bergen, die sich vor den Chinesen aufbauen. Es gibt im Prinzip keine Sozialversicherung, es gibt keine Gesundheitsversicherung, die funktioniert und es gibt eigentlich keine funktionierenden Renten. Das heißt, die Leute, die diese ganzen glitzernden Wolkenkratzer gebaut haben, sind jetzt auf einmal alt und stellen fest, sie müssen eigentlich arbeiten, bis sie körperlich nicht mehr können. Also im Moment sieht man gerade große Risse im Fundament.
Und durch die Ein-Kind-Politik gibt es auch keine Kinder und Enkelkinder, die für einen sorgen können.
Ja, also man geht davon aus, in den nächsten 20 Jahren, glaube ich, leben mehr als 400 Millionen Menschen über 60 in China. Es gibt auf junger Seite, wir reden ja auch über die jungen Leute, die Chinesen oder die Kommunistische Partei schimpft über die jungen Leute und spricht von der Generation der vier Neins, weil sie weder daten wollen noch heiraten wollen. Sie machen keine Kinder und sie wollen keine Wohnung kaufen. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Problem für die Kommunistische Partei. Sie stellen halt jetzt fest, man hat 40 Jahre lang den Frauen vorgeschrieben, dass sie nur ein Kind kriegen dürfen. Teilweise ja sehr grausam, auch Zwangsabtreibungen vorgeschrieben, die Leute davon abgehalten, ein zweites Kind zu bekommen. Jetzt stellt die Kommunistische Partei fest, erstens, man hat sich verzockt. Man sieht jetzt hier eine Gesellschaftsentwicklung, die sich faktisch nicht mehr aufhalten lässt. Und zweitens ist es leider deutlich schwieriger, Frauen dazu zu bringen, Kinder zu kriegen.
Und wollen die jungen Leute diese vier Neins, wollen sie das nicht, weil sie sagen, wir wollen in dieses China, in diese Welt keine Kinder setzen?
Also, um mal ein Beispiel zu nennen, es gab ja diesen großen Lockdown in Shanghai. im April 2022 auf dem Höhepunkt der Corona-Krise in China. Da ist von einem auf den anderen Tag die Stadt abgeriegelt worden, obwohl die Regierung gesagt hat, es würde keinen Lockdown geben. 2 Monate, teils 3 Monate, haben die Leute in ihren Wohnungen gesessen, wo sie nicht wussten, ob sie genug Essen hatten. 500.000 Leute wurden aus ihren Wohnungen gezerrt und in Turnhallen untergebracht. Und als sie zurückgekommen sind, waren die Wohnungen aufgebrochen, die Tiere totgeschlagen und die ganzen Wohnungen in Desinfektionsmittel getränkt. Da gab es eine Szene, da kamen auch diese Seuchenwächter, haben Leute versucht, aus der Wohnung zu zerren und in diese Quarantänelage zu bringen. Und die haben gesagt, sie müssen jetzt mitkommen. Der junge Mann hat gesagt, ich möchte aber nicht. Die haben gesagt, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann wird das für 3 Generationen wird dich das verfolgen. Und dann hat er gesagt, vielen Dank, ich bin die letzte Generation. Also es ist tatsächlich eine Form von passivem Widerstand, mit der Kommunistische Partei jetzt aktuell zumindest nicht umgehen kann.
Die Corona-Krise war ja für dich auch Horror. Wir werden gleich darüber reden, weshalb. Aber China, das weiß man, missachtet Menschenrechte und drangsaliert und inhaftiert Menschen, die anderer Meinung sind als die Partei. Und der Schriftsteller, den Lars Kaufmann in Berlin getroffen hat, musste 4 Jahre ins Gefängnis wegen eines Gedichts und beobachtet seine Heimat heute besorgt aus dem hoffentlich sicheren Exil in Deutschland.
Hiermit hat Liao Yiwu seinen Lebensunterhalt verdient als Straßenmusiker. Nach 4 Jahren Haft in einem chinesischen Gefängnis wegen eines Gedichts.
Bevor ich dieses Gedicht schrieb, war ich ein Mensch, der sich nicht für Politik interessiert hat und deshalb auch relativ frei schreiben konnte. Aber die 4 Jahre im Gefängnis haben das geändert, haben mich verändert. Das war mein Schicksal.
Massaker heißt dieses Gedicht, in dem Liao offen ausspricht, was sich Anfang Juni 1989 auf dem Tiananmen-Platz abspielt. Was als Studentenprotest beginnt, endet in einem Blutbad. Wie viele Menschen getötet werden, ist bis heute geheim. Das chinesische Rote Kreuz zählt 2600 Tote. Nach 9 Monaten im Untergrund wird Liao 1990 verhaftet. Das Urteil von damals, Erinnerung an eine brutale Zeit.
Die Wärter zogen mich aus und bestimmten 5, 6 Mithäftlinge, die mich mit Elektroknüppeln verprügelten. Bis ich dachte, ich müsste sterben.
Vom Schreiben lässt sich Liao trotzdem nicht abbringen. Veröffentlicht seine Werke in Taiwan und Jahre später auch auf Deutsch. In seiner Heimat steht er auf der schwarzen Liste. Nicht einmal Liaos Name darf in den Medien genannt werden. International dagegen wird er als Chronist und Stimme der Unterdrückten geachtet. 2012 erhält er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Da ist er bereits nach Deutschland geflohen.
Ich gratuliere dir sehr herzlich.
Ich denke, dass der Westen auch Verantwortung an Chinas Macht hat, weil er zu lange versucht hat, über die Marktwirtschaft Demokratie ins Land zu bringen. Das hilft aber nur der Partei. So konnte das Regime seine Spione in der ganzen Welt verteilen.
Sorgen macht sich Liao um die Künstler, die noch im Land sind. Vor 3 Wochen erst wurde wieder ein Freund von ihm verhaftet.
Verglichen mit dem Westen, der rational, demokratisch und frei ist, ist China ein verrücktes Land, in dem man nie weiß, was morgen passiert.
Um seine Sicherheit macht sich Liao keine Gedanken, ist vom langen Arm Chinas in Berlin, wo er mittlerweile lebt, bisher unbehelligt geblieben.
Würde China mir als Schriftsteller etwas antun, würde das nur noch mehr Aufmerksamkeit auf meine Bücher lenken. Deshalb fühle ich mich sicher in Deutschland.
Dass er bald wieder in der Heimat schreiben und Flöte spielen kann, glaubt Liao nicht. Die Hoffnung aber will er sich nicht nehmen lassen. Schließlich sei auch die Sowjetunion zusammengebrochen, sagt er. Dann könne das in einem so verrückten Land wie China auch passieren.
Viele Sorgen, aber am Ende Hoffnung. Bei dir auch, Lea, wenn du auf China blickst?
Ich habe immer Hoffnung, dass die Menschen in China einen Weg finden in die Zukunft. Und ich glaube, in den letzten Jahren, die ich da auch verbracht habe, habe ich immer wieder Sorgen gehabt. Und ich finde, wenn man im Land dann unterwegs ist, wenn man Recherchen macht, wenn man mit Leuten spricht, kommen sie irgendwie auf Ideen. Gerade wurde gesagt, verrückt. So empfinde ich das Land auch. Die Leute sind deutlich resilienter, als man sich manchmal vorstellen kann. Es wird sehr, sehr wenig gemeckert, was ich sehr schätze in China. Man schaut immer nach vorne. Selbst in solchen großen Katastrophen wie der Corona-Krise gehen die Leute raus und gucken nach vorne und schauen, wie man weitermacht.
Wir sind jetzt in Peking auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Und der hat ja traurige Berühmtheit in der ganzen Welt erfahren. 89 die Studenten. Proteste auf dem Platz und dann das Blutbad des chinesischen Militärs wurde niedergeschlagen. Dieser Aufstand damals gab viele junge Tote. Wir sehen, hier ist jetzt abgeriegelt. Wir sind auf dem Platz, aber in Peking ist der Platz tabu mittlerweile. Da darf man nicht mehr drauf, oder?
Also der Platz ist enorm umgebaut worden in den letzten Jahren. Als ich noch als Gastschülerin in China gelebt habe, 2007, da konnte man tatsächlich auf den Platz noch. Da sind meine Gasteltern mit mir dort hingegangen. Ich hatte da die schöne oder die zumindest tragische und erste Begegnung mit dem chinesischen Parteistaat, weil ich dort hingefahren bin, weil ich meinen fußballspielenden Freundinnen einen Gruß schicken wollte. Ich hatte zu Hause ein kleines Schild gemalt, stand irgendwie der Name meines Fußballvereins in Schleswig-Holstein drauf und irgendwie sowas wie Ghost China. Das fand ich total lustig. Sind wir zum Platz des Himmlischen Friedens gefahren und dann habe ich das Schild so hochgehalten, wollte ein Foto machen und innerhalb von Sekunden haben mich da so Leute in Schwarz irgendwie überrumpelt, mir das Schild weggerissen und mich angebrüllt, ja, weil sie irgendwie gedacht haben, ich komme hier zum Protestieren. Da war ich irgendwie mit 16, glaube ich, ein bisschen naiv und habe nicht so richtig verstanden, was das bedeutet. Ich bin jetzt erst vor wenigen Wochen wieder dort gewesen, habe versucht, auf den Platz zu kommen. Aber tatsächlich seit einigen Jahren muss man nicht nur als normaler Chinese sich dort anmelden, mit seinem Pass zum Beispiel. Also man kann nicht einfach so drauf, sondern muss all seine Daten dort hinterlegen. Man wird viermal durchsucht, also es gab vier Kontrollen. An der vierten Kontrolle bin ich aufgehalten worden, weil ausländische Journalisten dürfen grundsätzlich nicht mehr auf den Platz, außer sie machen einen Termin, da kriegt man so eine Telefonnummer, da geht aber niemand dran.
Wie schwierig ist es überhaupt für dich als ausländische Journalistin, Themen zu besetzen und darüber zu berichten, dazu Gesprächspartner zu finden, also deine alltägliche Arbeit als Journalistin, wie schwierig ist das?
Also als ich das erste Mal gekommen bin, 2016, gab es noch sehr viele Freiräume, würde ich sagen. Man konnte irgendwie, wenn mal ein Thema aufkommt, spontan ins Taxi springen, zu einem Professor gehen, sich unterhalten. Man konnte Unternehmen anfragen, man konnte Gesprächspartner anfragen und sich relativ frei bewegen. Das hat sich in einem rasanten Tempo verändert in den letzten Jahren. Viele Leute haben mittlerweile Angst, mit einem zu sprechen. Die chinesische Regierung sagt, dass Ausländer Spione sind, dass sie schlecht über China reden. Viele Leute sagen deswegen Interviews ab. Und für mich persönlich, meine Überwachung, meine Kommunikation wird eigentlich komplett überwacht. Das heißt, wenn ich Leute kontaktiere, kriegen die häufig entweder vorher oder hinterher einen Anruf von der Polizei, haben dann natürlich verständlicherweise Angst und ziehen die Interviews zurück.
Also wird immer schwieriger. Wie ist es für dich als Familie? Dein Mann ist ja mit in China, arbeitet er auch in China? Der Sohn ist mittlerweile Jonathan 10?
Zweieinhalb
auch erst. Und Charlotte gerade erst geboren mit 4 Monaten. Also für euch als Familie ein privates Leben?
Es ist eigentlich total ambivalent, wie vieles in China. Ich finde es als Familie total schön dort. Mein Sohn geht auf eine chinesische Kita. Die Lehrer sind total liebevoll, total geduldig. Ich habe das Gefühl, mein Sohn fühlt sich total wohl. Die Chinesen sind extrem kinderlieb. Also wenn er jetzt zurück nach Deutschland kommt, ist er ein bisschen irritiert immer, warum hier jeder so griselig so in die Luft guckt. In China ist er total dran gewöhnt, egal ob er ins Restaurant geht oder in Zug. Gucken erstmal alle, wollen mit ihm spielen direkt. Also er genießt es sehr. Als Familie ist es total spannend. Es ist beruflich natürlich auch total spannend. Ich würde immer appellieren, wir versuchen immer China in so eine Kategorie zu drängen. Entweder es ist der schreckliche Überwachungsstaat oder ach, es ist doch alles gar
nicht
so.
Wir hier, meinst du, versuchen das, oder?
Ich glaube, unser Blick von aus Deutschland auf China, man will immer sagen, entweder es ist dieser bedrohende Drache, der uns alle fressen will, oder man muss sich doch überhaupt keine Sorgen machen. Und ich glaube, wir müssen einfach aushalten, dass es ganz häufig beides ist. Mhm.
Wenn du jetzt in China unterwegs bist und all diese Veränderungen auch erlebst, gehst du dann jetzt noch gerne zurück auch?
Also journalistisch ist es natürlich irgendwie das Land, wo man gerade sein will. Also da spiegeln sich so viele Konflikte, so viele Herausforderungen gesellschaftlich, aber natürlich auch geopolitisch, dass ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwo anders wäre, würde ich gerade die spannendste Geschichte, die es überhaupt gibt, verpassen.
Ich frage das auch vor dem Hintergrund mit der Erfahrung, die du mit deinem Sohn gemacht hast, der ja in der Corona-Zeit geboren wurde. Der musste damals ärztlich behandelt werden, nicht wegen Covid, aber der musste ins Krankenhaus und da wollte man ihn nicht behandeln. Erzähl gerne die Geschichte, was es für dich bedeutet hat als Mutter.
Ja, also mein Sohn hat plötzlich von einem auf einen anderen Tag eine sehr seltene Autoimmunerkrankung bekommen, HLH. Die wird häufig nicht rechtzeitig diagnostiziert. Sehr viele Kinder sterben daran. Man weiß auch nicht genug über die Krankheit. Und damals herrschte eben die Corona-Politik, die auf Teufel komm raus gefolgt werden musste, weil es Xi Jinpings große Idee war. Und in der Realität hat es dann in Krankenhäusern bedeutet, dass die Leute nicht entweder gar nicht oder nicht unmittelbar aufgenommen wurden. Und als er tatsächlich schon im Sterben lag, als es ihm sehr schlecht ging, wurde er auch in der Notaufnahme erstmal nicht unmittelbar behandelt. Das war natürlich eine sehr fürchterliche Erfahrung, aber die Ärzte in dieser Situation konnten eben nichts anderes machen. Die politische Vorgabe war, wie sie war. Und das war natürlich schlimm. Unser Sohn hat dann einen Monat dort in der Intensivstation verbracht. Wir konnten ihn auch nicht sehen in der Zeit. Und dann sind wir erstmal zurück nach Deutschland gegangen. Er ist wieder gesund geworden.
Aber mit dem Sohn
zurück mit dem nach Deutschland. Sohn, genau, mit dem Sohn. Er hat sich da in Deutschland wieder erholt. Und da war natürlich die Frage, will man zurück oder will man nicht zurück? Für mich war das total wichtig. Also ich habe irgendwie gedacht, das, was uns damals passiert ist, das kann ich in Schleswig-Holstein mit Blick auf die Elbe kann ich nicht verstehen. Ich muss irgendwie zurück in das Land. Diese Corona-Politik war natürlich ein Ausdruck der unglaublichen Veränderungen, der politischen Veränderungen in den letzten Jahren. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich muss diese Geschichte noch mal recherchieren. Ich muss das irgendwie noch mal alles aufschreiben. Und es ist eben so, wir haben es ja gerade in dem Beitrag auch gesehen, im Land können viele Chinesen einfach nicht mehr schreiben, was sie erlebt haben. Sehr, sehr viele Leute haben in der Corona-Krise schlimme Dinge erlebt in China. Heute spricht niemand mehr darüber. Die chinesische Regierung sagt, es ist alles zu jeder Zeit genau richtig gelaufen. Punkt. Und alles andere wird zensiert. Ich habe so ein bisschen als Korrespondentin auch als Aufgabe gesehen, dass ich die Geschichte meines Sohnes erzähle und damit natürlich auch die Geschichte von vielen tausend anderen Familien.
Weil der Traum zu so einem für viele Menschen ja doch Albtraum geworden ist, wie populär ist da Xi Jinping noch?
Also ich würde sagen, also erstmal ist es so, Xi Jinping sagt man eigentlich nicht mehr in China. Man sagt häufig so etwas wie dessen Namen nicht genannt werden soll. Oder man flüstert oder man geht irgendwie raus aus dem Raum und erzählt sich erst bei einem Spaziergang. Also das ist extrem auffällig. Ich glaube, die Kommunistische Partei steht enorm unter Druck und damit natürlich auch Xi Jinping. Ich glaube, das Vertrauen ist enorm erschüttert und damit natürlich auch in ihm. Ich glaube, die Chinesen, ich habe es ja schon gesagt, sind sehr hoffnungsfroh. Ich glaube, sie hoffen, dass das Land irgendwie noch mal einen Kurswechsel schafft, wie auch immer der aussieht. Und ja, die Leute gucken nach vorne.
Ja, Kurswechsel ist gar nicht so leicht, weil Xi Jinping sich ja intronisiert hat auf Lebenszeit. Und von daher ist es ja sehr schwierig sein wird, wie wir auch erlebt haben, hier Platz des himmlischen Friedens, sich dem System zu widersetzen. Vielleicht noch mal einen Blick auch auf weil du gerade Geopolitik auch noch mal angesprochen hast. China, Machtstreben, ja, kriegen wir mit. Häfen weltweit werden aufgekauft. Die Seidenstraße wird ausgebaut und natürlich Taiwan beäugt. Wie schätzt du die Situation dort ein?
Naja, also es ist leider so, dass Xi Jinping sich das ja offensichtlich zum persönlichen Traum gemacht hat, Taiwan wieder zum ersten Mal zu einem Teil der Volksrepublik zu machen. Ich persönlich finde immer, man sollte sich auch auf das konzentrieren, was ich zumindest im Land sehe, nämlich, dass die Chinesen, glaube ich, überhaupt kein Interesse an diesem Konflikt haben. Es gibt Nationalismus, die Leute lassen sich natürlich davon auch verführen. Im Internet gibt es immer schnell große Wallungen, wenn irgendjemand wieder Taiwan besucht. Ich persönlich habe immer den Eindruck, dass die Chinesen kein Interesse haben, ihr einziges Kind in diesen Konflikt zu geben, diesen Krieg zu führen, wo am Ende nicht so richtig klar ist, wie das eigentlich, was es eigentlich bringen soll.
Aber zählt hier das chinesische Interesse, wenn das politische, das parteiliche Interesse eins ist, wir verleiben uns Taiwan ein und zeigen und demonstrieren damit auch unsere Macht?
Das ist so, also ich will auch gar nicht, also ich glaube, die Situation ist sehr ernst und ich glaube, die große Gefahr ist natürlich die eines Unfalls, einer Eskalation, die beide Seiten nicht wollen. Insofern, man muss schon ziemlich genau hingucken, dass Taiwan ist ja nicht die einzige Region, wo es gerade knallt. Das südchinesische Meer ist ja deutlich, deutlich kritischer. Ich würde immer appellieren, was ich erstaunlich finde nach den vielen Jahren, wo ich in China lebe, wir haben sehr viel Verständnis für das, was die chinesische Seite will. Also die historischen Ansprüche, da würde ich schon mal anfangen, die historischen Ansprüche sind so unsinnig, dass ich mal davon aufhören würde, historische Ansprüche zu sagen. Bei Taiwan ist es das Gleiche. Die Chinesen sind enorm gut da drin, Grenzen zu verschieben. Sie fangen jetzt zum Beispiel an, Sie sagen auch die Taiwanstraße, wieso, die hat uns doch schon immer gehört. Deswegen war es ja jetzt auch gut, dass man da einmal durchfährt und sagt, nee, warten Sie mal, das ist eigentlich ganz anders.
Deutsche Fregatte, die da gerade ist.
Genau, genau. Also ich würde immer sagen, um so ein bisschen zu beschreiben, wie die Chinesen verhandeln, die sagen, lass uns doch in der Mitte treffen. Und das bedeutet immer, man ist dann den halben Weg schon mal gegangen. Und beim nächsten Verhandlung sagen sie dann, warte mal, wir stehen noch in der Mitte, lass doch noch mal verhandeln. Also sie verschieben den Status quo im Prinzip an allen Fronten. Und da muss Deutschland, muss die EU, muss man, glaube ich, deutlich klarer hinblicken und sagen, das sind unsere Interessen und die setzen wir auch durch.
Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang sprechen. Mich interessiert noch ganz viel, aber leider haben wir keine Zeit mehr. Ich empfehle aber dein Buch, um einen Blick oder Einblick zu bekommen in das neue China. Vielen Dank dafür und dass du zu uns gekommen bist. Morgen kommt Ulrike Kriener, Schauspielerin, freuen wir uns auch sehr drauf. Hier geht es jetzt weiter mit ihrem Landesprogramm und dir wünschen wir noch eine gute Heimzeit hier in Norddeutschland, in Rendsburg.
Dankeschön.
Dankeschön. Und guten Weg natürlich auch zurück. Tschüss, bis morgen.
Prominente Gäste oder Experten. Täglich um 18:45 Uhr auf dem roten Sofa bei Das.